Aktuell der Talk. Heute mit diesen Themen und Gästen. Stefan Kaltenbrunner von Puls 24 sagt zur wieder aufgeflammten Diskussion rund um die SPÖ-Parteivorsitzende Renny Wagner: Die SPÖ ist gut beraten, ihre Führungsfrage zeitnah zu klären. Andernfalls wird die Abwärtsspirale unvermindert weitergehen. Josef Fotzi vom Trend ist angesichts der jüngsten Querelen in der FPÖ überzeugt, das Umfragehoch hat den blauen Richtungsstreit nur in den Untergrund gedrängt. Kickels Rabiatkurs spaltet weiter die FPÖ. Michael Jungwirth von der Kleinen Zeitung kommentiert die steigenden Mieten so: Nach den Energiepreisen explodieren auch die Mieten. Der Staat kann aber nicht zum Vollkaskostaat werden. Simon Rosner von der Wiener Zeitung meint zum baldigen Ende der Maskenpflicht in Wien: Die Maskenpflicht war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Eigentlich schon vor Wochen nicht. Ihr Gastgeber ist Meinrad Knapp.
Herzlich willkommen zu unserer Innenpolitikrunde. Und ich kann Ihnen eines versprechen, auch in dieser Runde reden wir heute wieder über die SPÖ. Und diesmal gleich zu Beginn, am 5. März, ganz, ganz wichtige Wahlen für die SPÖ in Kärnten. Da gilt es, den Landeshauptmann zu verteidigen. Und alles, was die SPÖ momentan nicht braucht, ist ein Wiederaufflammen der Personaldebatte. Und genau das ist in dieser Woche passiert. Und ausgerechnet der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser hat dafür gesorgt.
In Salzburg Wahlkampf, in Kärnten Wahlkampf. Im Bund eigentlich Waffenruhe. Um eben die beiden Wahlkämpfe nicht zu stören, hat man die seit Jahren brodelnde Führungsdebatte in der SPÖ auf nach den Landtagswahlen verschoben. Umso überraschender ist es, dass jetzt ausgerechnet der Kärntner Spitzenkandidat, Landeshauptmann Peter Kaiser selbst, mit einer neuen Idee für die Parteispitze aufhorchen lässt. Er schlägt ihm aktuell im Fokus-Interview ein Führungsteam vor. Überraschung: Neben Parteichefin Pamela Rendi-Wagner soll auch ihr wohl größter Gegenspieler, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ein Teil davon sein.
Sie würden die zwei an die Spitze der SPÖ stellen?
Ich fände das gut, und nicht nur die beiden, sondern ich glaube, wir haben einen sehr breiten Bereich an guten Leuten in den verschiedensten Bundesländern, in den verschiedensten Organisationen der Sozialdemokratie.
Nur das potenzielle Teammitglied aus dem Burgenland, Hans-Peter Doskozil, will sich dazu nicht äußern. Zumindest wie abgemacht nicht vor den anstehenden Landtagswahlen.
Die Umfragesituation und die generelle Situation sicherlich verbesserungswürdig im Bereich der Sozialdemokratie, das ist keine Frage, auch in Bezug auf die Gesamtlage. Aber trotzdem, glaube ich, ist es angebracht, auch wenn jetzt diese Diskussion öffentlich geführt wird, bis zu einem gewissen Grad, dass wir das intern diskutieren, und da möchte gerade ich mich besonders daran halten.
So richtig begeistert sind die BurgenländerInnen von der Teamidee aber ohnehin nicht. Schon gar nicht von einer möglichen Doppelspitze aus Doskozil und Rendi Wagner.
Der Doskozil hat andere Anschauungen und die Rendi Wagner, die haben sie immer noch bekriegt.
Die Kombination von beiden in einer Person wäre das Ideale, aber als Doppelspitze, glaube ich, wird sich das nicht durchsetzen.
Das geht sicher nicht gut. Da sind die Meinungen viel zu viel auseinander.
In Stellung bringt sich der burgenländische Landeshauptmann erneut thematisch. Er verkündet einen Mietpreisdeckel für das Burgenland. Eine Maßnahme, die auch seine Parteifreundin Pamela Rendi-Wagner auf Bundesebene fordert. Die Führungsdebatte hat Peter Kaiser mit seinem Vorstoß jedenfalls wieder entfacht. Gewollt oder ungewollt.
Stefan Kaltenbrunner, Chefredakteur von Puls 24 bei uns. Ich könnte jetzt eine Frage stellen und dann ist die Sendung auch schon zu Ende, weil man, glaube ich, eine Stunde drüber reden kann. Können Sie uns die SPÖ erklären?
Nein.
Okay, gut. Peter Kaiser, so ein erfahrener Politiker, dem passiert sowas? Oder ist die Stimmung dermaßen aufgeheizt, dass so dieser bekannte kleine Funke schon fürs nächste Feuer reicht?
Genau, das Interview, was wir jetzt gesehen haben, einen Ausschnitt, hat ja gestern große Aufregung verursacht. Peter Kaiser hat ja bei uns gesagt im Interview auf die Frage, können Sie sich eine Doppelspitze vorstellen in der SPÖ, also mit Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil? Ja, das könnte er sich vorstellen, aber er kann sich auch ein Team vorstellen. Das heißt, es hat kein Dementi gegeben, dass er sagt, nein, ich kann mir das nicht vorstellen, wir haben eine Parteivorsitzende, das ist Pamela Rendi-Wagner, und hinter der stehe ich. Das hat er nicht gemacht, das ist große Aufregung, er hat dann zurückgerudert, aber trotzdem zeigt wieder, wie die Personaldebatte in der SPÖ geführt wird. Man tut sich nicht eindeutig outen, außer Hans-Peter Doskozil und der Salzburger Parteichef, der da klar sagt, er hätte auch gerne eine Doppelspitze. Aber das ist das Problem, was die SPÖ gegenwärtig hat. Die kriegen das Thema nicht weg, sie müssen sich in irgendeiner Form, glaube ich, zusammensetzen, wahrscheinlich nach den Wahlen in Salzburg, und dann eine einheitliche Linie Ukraine festlegen. So geht man hin und her und das zieht sich jetzt schon seit Wochen und Monaten. Und wir sehen es in den Umfragen, das schadet der SPÖ immens. Die kommen mit keinem einzigen Thema durch. Es gibt nur diese Personaldiskussion. Und was der Herr Kaiser in Kärnten gemacht hat, das darf eigentlich nicht passieren. Man muss sich klar positionieren. Entweder ich stehe hinter ihr oder ich stehe nicht hinter ihr. Aber so dahin lavrieren. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, und das würde ich eh wollen, glaube ich, tut der Diskussion nichts Gutes, vor allem der Parteivorsitzenden nicht.
Ist das möglicherweise eine Vorleistung der SPÖ auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der ÖVP im Bund? Weil die können sich ja nur bedanken. Nach dem Wahlergebnis in Niederösterreich sollte man meinen, man diskutiert ausführlich über die ÖVP und stattdessen hat die SPÖ wieder ihre Lieblingsdiskussion, die garantiert eines nicht bringt, nämlich mehr Wähler, die Personaldiskussion.
Sie könnten sich bedanken, weil interessanterweise liegt ja die ÖVP am Boden nach Niederösterreich, weil das Ergebnis, darf man ja nicht kleinreden, das ist der dramatischste Absturz gewesen in Niederösterreich, den es gegeben hat.
In so einem wichtigen Kernland.
In so einem wichtigen Kernland, -10%. Die halten aber ruhig, die halten sich eher raus aus der ganzen Diskussion. Es gibt auch keine Querschüsse innerhalb der ÖVP. Interessanterweise also hat Michael Leitner wahrscheinlich noch die Power und die Kraft, dass sie das klein hält bis zu den Koalitionsverhandlungen. Bei der SPÖ schaut es umgekehrt aus. Die haben 3% verloren. Also kann man sagen, ja eh. Aber die Diskussion bekommen sie nicht weg. Aber sie könnten sich eigentlich bedanken. Ja, vielleicht ist es eine Vorleistung, ist aber sehr weit gedacht.
Josef Fotze bei uns vom Trend- und Kommunikationsberater. Freue mich, dass Sie hier sind. Ihre Einschätzung. Also wie kann Peter Kaiser, einem so erfahrenen Politiker, der ist ja nicht das erste Interview, der weiß ja genau, wie man formuliert, der muss selber in die Wahlen, wie kann das passieren?
Habe ich auch keine Erklärung dafür, da bin ich mit dem Kollegen Kaltmann auf einer Linie. Es offenbar, für mich ist es ein Zeichen, dass die Behauptungen, die man in die Welt setzt, ist eh alles in Ordnung, man selber nicht glaubt und beim ersten Anstoß die Verunsicherung sich breit macht. Also wenn jemand sozusagen in seiner Position nicht gefestigt ist, ist er auch leicht erschütterbar. Also und selbst ein Profi wie Peter Kaiser ist offenbar durch eine Journalistenfrage aufs Glatteis zu führen.
Aber zeigt das nicht auch die momentane Verfasstheit der SPÖ? Weil einer, der Kommunikation kann, zweifellos ist es zum Beispiel Josef Czapp. Und der hat diese Woche in einem Fernsehinterview gesagt, bei diesen ewigen Fragen, wofür steht die SPÖ, dann sollen die Journalisten halt mal das Parteiprogramm lesen. Also auch da würde man meinen, dass Kommunikation schon so funktioniert, dass sie bei dem ankommen muss, um den es geht.
Ja, das ist, glaube ich, nur mehr eine Verzweiflungsantwort, die offenbar persönlich zu beantworten ist. Also ja, er ist verzweifelt.
Was bedeutet das jetzt für Pamela Rendi-Wagner? Also die ist jetzt innerhalb der SPÖ in einer Sonderrolle. Jetzt gibt es Überlegungen, okay, Gusenbauer war auch wahnsinnig umstritten, hat dann immerhin 2006 dann die Wahl gewonnen. Da gab es das Zauberwort, put him in a team. Yes. Also schaffen wir das Team rund um Pamela Rendi-Wagner. Ich mag mir nicht vorstellen, dass Tosko Zil als Teamplayer gerne in der zweiten Reihe steht, um sie zu unterstützen.
Der Gusenbauer hatte keinen Gegenkandidaten damals noch. Er hat dann nach 2 Jahren als Kanzler dann plötzlich Feimer gehabt als Gegenkandidaten. Das Potem in der Team ist, glaube ich, nur dann möglich, wenn man das Team selber formen kann. Aber wenn einem Team aufgedrängt wird von Leuten, die keine Teamplayer sind, dann wird es schwierig. Also ich glaube, dass die Lösung, die Peter Kaiser entworfen hat, jetzt sind wir alle Parteivorsitzende, machen jetzt eine andauernde Gruppensitzung und spielen Parteivorsitzender, ich weiß nicht, im Dutzend oder im Doppeldutzend, das kann ja nicht funktionieren.
Tim Rosa von der Wiener Zeitung ist bei uns recht herzlich willkommen zum ersten Mal. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ihre Einschätzung, wie lange kann sich Pamela Rendi-Wagner noch an der Spitze der SPÖ halten? Weil wenn wir uns überlegen, an Faymann zum Beispiel, wie schnell das dann auf einmal gegangen sind, dass die Fliehkräfte frei geworden sind.
Naja, wenn die Dynamiken einmal in Gang kommen, dann sind sie nicht mehr aufzuhalten. Also das kann man aber auch schwer von Gang, jetzt, ne? Ja. Kann man aber schwer ja. Natürlich jetzt irgendwie vorhersehen. Weil grundsätzlich, also rein strategisch wäre es natürlich, ich glaube, 1,5 Jahre vor der nächsten Wahl, nicht so sinnvoll, aber oft ist es natürlich nicht strategisch, wie so etwas passiert. Das war weder bei Faymann so, es war letztendlich dann auch bei Kern hat man ja gesehen, ein Jahr lang hat er quasi Zeit gehabt und dieser Anfangselan auch in den Umfragen hat sich dann abgeschwächt. Aber natürlich, wenn die Wahlen von Kärnten weiß, kenne ich keine Umfragen, gibt nur etwas ältere, aber wenn das irgendwie schief geht, dann können solche Dynamiken natürlich noch einmal sehr, sehr verschärft in Gang kommen, ja.
Jetzt ist natürlich die große Frage, Michael Jung wird bei uns recht herzlich willkommen, eine unserer Lieblingssachen, die wir gerne machen, nämlich die Personalspekulationen. Also jetzt gibt es Tosko Zil und Pamela Rendi-Wagner. Sehen Sie eine Dritte oder einen Dritten, der überraschenderweise ins Rennen kommen könnte?
Die Woche ist plötzlich der Name des ehemaligen ORF-Chefs Frabetz aufgetaucht. Ich weiß nicht, wie ernsthaft wirklich diese Variante ist. Oder ist das auch eher eine Verzweiflungstat, würde ich sagen. Also das ist ein bisschen das Glück der Frau Rendi-Wagner, dass es derzeit wirklich keinen Gegenkandidaten gibt. Ich habe Doskozil ist als Gegenkandidat, ist nicht mehrheitsfähig. Jetzt weniger ob seiner Positionierung, sondern auch ob der Art, wie er agiert hat in den letzten Wochen und Monaten. Also das ist, war zu viel des Guten. Also die Frage ist, wer ist der lachende Dritte oder die lachende Dritte? Da drängt sich derzeit niemand auf. Es gibt ja immer wieder so die Spekulation, dass vielleicht der Wiener Bürgermeister auf die Idee kommen könnte, in den Ring zu steigen, wenn er sich sicher ist, dass er ins Kanzleramt einzieht. Weiß jetzt nicht, ob er das auch wirklich macht. Peter Hanke, der auch im Gespräch war, glaube ich, seit dieser Wien-Energiegeschichte, glaube ich, ist er auch nicht mehr. Also ich glaube, man muss noch ein bisschen abwarten. Aber erinnern Sie sich jetzt nur, wann war die Niederösterreich-Wahl am 29. Einen Tag später hatte die niederösterreichische SPÖ den Herrn Hergovich aus dem Hut gezaubert. Den hatte niemand am Radar. Also vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die wir alle nicht am Radar haben, wir alle hier nicht, der oder die dann aus dem Hut gezaubert werden. I don't know. Aber zumindest, ich glaube auch, jetzt warten wir mal die Kärntenwahl ab, auch die Salzburgwahl. Da droht ja der SPÖ wieder ein Absturz auf Platz 3. Die sind ja knapp vor der FPÖ. Und da kann dann wirklich dann diese Dynamik dann langsam entstehen und da ist alles möglich.
Sie haben ja spätestens nach dem gestrigen Interview und nach der Aussendung, was Peter Kaiser gesagt hat, wahrscheinlich wieder vermehrt Kontakt zur SPÖ gehabt. Aber was hört man denn da aus der Partei?
Naja, also die zweite Reihe ist natürlich, also die erste Reihe, sagen wir es einmal so, ist natürlich in Deckung. Also in Wien, sagt man, gibt keine Diskussion. Auch in Kärnten hat man dann zurückgerudert und gesagt, es gibt keine Diskussion. Der Einzige, der sich vorgewagt hat, ist der Salzburger Parteichef, der gesagt hat, er kann sich die Doppelspitze vorstellen.
Kann sich auch Zusammenarbeit mit der FPÖ
ja,
vorstellen.
Ja, Doskozil, ne? Auch Kaiser muss man dazu sagen, ja, der möchte auch, der hat es nicht ausgeschlossen. Doskozil hat gestern zu uns im Interview auf die Frage, er möchte diese Diskussion nicht führen, erst nach den Wahlen, also dann möchte sie offensichtlich führen und es zweite, dritte Reihe, ich habe gestern sehr viele Nachrichten bekommen, die sind natürlich sehr gespalten, also die wissen natürlich, dass es so nicht weitergehen kann, vor allem nach Niederösterreich, also auf Platz 3, das ist wirklich ein Stachel im Fleisch, im roten Fleisch, muss man sagen. Sie haben es zwar erwartet, aber in der Art und Weise und auch die Dynamik und die Diskussion, die jetzt entsteht, die wucht. Und ich glaube, es sind sich alle einig, dass nach den Wahlen in Salzburg muss es eine Entscheidung geben. Dann ist es knapp ein Jahr vor der Wahl und ich glaube, sie werden nicht bis Herbst warten, dass sie da die Diskussion, entweder man steht zu 100% hinter Rendi-Wagner und es gibt keine Diskussion mehr, was ich mir nicht vorstellen kann, oder sie zaubern einen anderen Kandidaten oder Kandidaten aus dem Hof. Ich möchte sagen, eine Option gäbe es schon noch, das ist Doris Pures. Die wird immer wieder genannt von einigen Leuten, die sagen, okay, vielleicht könnte sie, aber die will offenbar nicht, sondern die möchte eher in die Hofburg, wie man hört, aber wer weiß, wenn es wirklich dann spitz auf Knopf steht, dass sie sich vielleicht überreden lässt, weil sie hätte, glaube ich, eine breite Basis innerhalb der Partei, um die zu übernehmen.
Sie haben uns eine aktuelle Umfrage mitgebracht, die wird morgen Freitag im Trend erscheinen.
Ja.
Also wie schaut es aus mit Pamela Rendi-Wagner?
Die wurde noch vor der Doppelspitze.
Ja, wurde noch vor der Doppelspitze, ja.
Aber ich finde zwei Dinge interessant. Also sie wurde differenziert zwischen den SPÖ-Anhängern.
Ja, wir sehen sie jetzt hier.
Und allen Wählern. Und bei den SPÖ-Anhängern hat Pamela Rendi-Wagner die Nase vorn, auch nicht riesig, aber doch. Aber bei allen Wählern ist eindeutig Doskozil. Aber was noch spannender ist, finde ich, dass eigentlich, wenn man zusammenzählt, jemand anderer und weiß nicht, das ist in der Regel das Gleiche, dass fast 50% der Leute sagen, weder noch. Und das, glaube ich, wird die Debatte über einen Dritten oder eine Dritte aufmachen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass bei allen Wählern Doskozil weitaus besser ist wie Pamela Rendi-Wagner. Das heißt auch, dass das Potenzial für die SPÖ ohne Rendi-Wagner oder mit Doskozil größer wäre. Jetzt muss es ja nicht die Lösung Doskozil sein, aber eine Art Doskozil wird möglicherweise, wenn die SPÖ bei den Wahlen nicht dort bleiben will, wo sie jetzt steht, möglicherweise die Lösung sein.
Aber ist es nicht auch das Umfeld? Also die SPÖ könnte ja den Eindruck auf einen Außenstehenden machen, das ist eine Partei, die sich irgendwie in die Korridorpension schleppen möchte. Und dann ist das endlich überstanden und man hat nichts mehr mit dieser Politik und mit diesen Mühseligkeiten zu tun. Weil es ging in der SPÖ, das haben wir auch bei den Umfragen zum Beispiel zur Niederösterreich-Wahl gesehen, das Thema Teuerung einfach überhaupt nicht zu besetzen. Über Mieten werden wir noch reden, das wird auch ganz besonders schwierig. Also Kernthemen der Sozialdemokratie.
Ja, ich glaube, das mit der Korridorpension ist eine lustige Formulierung, gratuliere. Aber ich glaube, dass es schon relativ viele Leute gibt, die noch diese Partei mitfiebern und mitleiden unter den Wählern, die sagen, eigentlich hätten wir gern jemanden, von dem wir das Gefühl haben, er führt uns wieder zu einem Wahlerfolg. Die Gruppe ist sozusagen schrumpfend in der österreichischen Bevölkerung, aber es war immer eine Partei, die hat Kanzler gestellt. Also ich glaube, dass an sich...
Und gesellschaftspolitisch eine Menge verändert in dem Land,
das muss man auch sagen. Ja. Und wenn man sich anschaut, gleichzeitig der Aufstieg der FPÖ, der auch sehr viele ratlos macht. Also wenn sich an der SPÖ-Spitze was ändert, glaube ich, gibt es auch durchaus Leute, die das gerne hätten.
Rosen, haben Sie eine Theorie, warum es der SPÖ momentan einfach nicht gelingt, die Menschen mit den Themen anzuspielen, um die es geht? Also weil die SPÖ tut ja, sie macht ja. Also es gibt ja auch im Nationalrat immer wieder die Fragenrunden, und die sie machen, aber es kommt einfach nicht an.
Die Frage ist, wen sie adressiert, also gerade mit dem Thema Teuerung. Ja. Sie spricht immer wieder von den Personen, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Und das wären zweifellos mehr. Aber das ist trotzdem, wir sind ein reiches Land. Es gibt viele, die sich das Leben sehr wohl leisten können, aber die halt doch gewisse Wohlstandsverluste haben. Zum Beispiel einfach nur Sorge haben. Die können schon ihre Stromrechnung zahlen, aber zum Beispiel... Sie wissen nicht, ob sich der Urlaub ausgeht. Und das ist auch eine Gruppe, die wenig verdient oder nicht sehr viel verdient, aber die jetzt auch nicht gerade üppig unterstützt wurde, während sozusagen die ganz unten waren, sehr wohl auch doppelte Energiebonus und so weiter bekommen haben.
Aber das zahlt ja für die Regierung ein in diesem Fall, ne?
Ja, schon, ja. Aber die SPÖ tangiert oder spricht diese Gruppe einfach zu wenig an. Sie spricht immer die Armen an, was natürlich auch sehr wohl die Klientel ist, und das ist Teil der Sozialdemokratie, sich um diese Menschen zu kümmern. Aber es ist auch Teil der Sozialdemokratie, dieses Wohlstands- und Aufstiegsversprechen. Und da gibt es natürlich viele, die auch sicherlich durch sozialdemokratische Politik diesen Aufstieg geschafft haben. Ich meine, viele Facharbeiter, ich meine, es verdienen ja nicht so schlecht, sind die Arbeiterschaft, ist eigentlich klassisch SPÖ-Milieu. Aber da geht es nicht darum, sich die Stromrechnung nicht leisten zu können, aber vielleicht das zweite Auto nicht mehr. Und wenn einfach so dieses Wohlstandsversprechen, nicht nur wegen Krieg und all diesen, auch Klimakrise, das spielt auch eine Rolle, wenn plötzlich so die Zukunft so fast schon pessimistisch wird, ist halt übel schwierig, wenn die Sozialdemokratie, die eigentlich immer so diese optimistische Zukunftssicht hat, das passt vielleicht irgendwie nicht. Ja? Also vielleicht ist das gar nicht so das Problem, wie sie es argumentieren, sondern dass das vielleicht ja manchmal... Wie soll ich sagen, das Momentum irgendwie der Zeit nicht so wirklich.
Aber ich glaube, Zukunftsversprechen, ich finde die Analyse spannend, sind gerade mit Personen verbunden. Wem glaube ich, dass er mich in eine bessere Zukunft führt? Ja. Also ich glaube, die Leute lesen ja weniger Programme, sondern sie nehmen Menschen wahr und nehmen ihr Führungsverhalten wahr, nehmen ihre Autorität wahr, nehmen auch ihre Analysen wahr und sagen, ja, von dem glaube ich, er könnte es zusammenbringen. Oder von der, glaube ich, ihr könnt es zusammenbringen. Und da hakt es meiner Meinung nach bei Pamela Rendi-Wagner, weil, glaube ich, ihre Credibility jetzt überschaubar ist.
Wenn wir jetzt Ihre Analyse nehmen und nach Niederösterreich, Sie sind nicht nur Chefredakteur von Puls 24, sondern auch Niederösterreicher hier, ja? Ich meine, bei Johanna Mikl-Leitner, was hätte die noch machen sollen? Also was da an Zuschüssen ausgezahlt wurde, ja? Also dieses Gefühl, wir kümmern uns um euch alle, also in Niederösterreich zu leben, ist die Grundversorgung, ja? Und dann hat man das Ergebnis ja auch gesehen, ja?
Das stimmt, ja, aber ich glaube, das hat andere Gründe in Niederösterreich gehabt, dass die ÖVP so abgestürzt ist. Das war einfach eine Abnützung, und das war ein grottenschlechter Wahlkampf, muss man dazu sagen, von der Niederösterreich-ÖVP, also zum Wegzukommen von der SPÖ. Aber gutes Beispiel, wie du auch sagst, kommunikativ hat ein Herr Schnabel oder eine Niederösterreich-SPÖ kein einziges Thema durchgebracht. Also wenn man den Wahlkampf beobachtet, da ist nichts. Oder Leute, wir haben Meinungsumfragen gemacht draußen und mit den Leuten gesprochen, ob irgendwas hängen geblieben ist von diesem Wahlkampf, und es ist kommunikativ kein einziger.
Nicht nur der Spitzenkandidat.
Nicht nur der Spitzenkandidat, der durchgekommen. Und da muss ich mir natürlich als Partei schon fragen, was läuft verkehrt. Und die Kommunikation, also um es bei der Parteivorsitzenden, sie macht keine Interviews, sie geht nicht raus, sie ist nicht präsent, sie ist in keine Diskussionen, sie macht keine Circles Panels, wie man so sagt, dass man Leute, Expertenrunden zusammen und Peter Kaiser hat ja eigentlich richtig gesagt, eigentlich braucht es ja ein Schattenkabinett gegen die Regierung, um Personen in den Vordergrund zu kriegen. Das ist mein Energieexperte, das ist mein Wohnexperte etc. Und das gibt es ja alles nicht. Also das fängt beim kleinen Social-Media-Auftritt an und hört in der großen Kommunikation auf und die ist nicht existent.
Aber da gibt es ja auch so verunglückte Versuche. Erinnern Sie sich an einen gemeinsamen Auftritt Pamela Rendi-Wagner und Christian Kern zum Thema Energieexperte?
Ja, das war nicht. Ja, das war so ein Versuch. Ja. Der Christian Kern, glaube ich, hat gerade viel Tagesfreizeit zu dieser Zeit gehabt und hat sich als Energieexperte versucht. Es war auch ein bisschen seltsam, ja. Also ich glaube, zwei Wochen später war dann Brigitte Ederer zu Gast, auch da, aber das ist wieder eingeschlafen, hat man nie wieder was gehört, hat man groß angekündigt. Aber das wäre natürlich notwendig, dass man Personen in den Vordergrund steht und sagt, und wie du, ich glaube, du hast es vorher gesagt, dass man sich das Team selbst sucht, aber vor diesem Team sehe ich nichts.
Herr Jung, jetzt ganz kurz zum Abschluss der SPÖ noch. Hat sie das Handwerk verlernt? Ich meine, das ist ja politisches Einmaleins. Das sind ja keine Geheimstrategien.
Nein, ich glaube, das Problem ist, dass die Spitzenkandidatin halt wirklich nie so, oder die Spitzenkandidatin, die Parteichefin, wir haben sie schon öfters diskutiert, kein Political Animal ist. Nicht mit dem Zug zum Tor, auch nicht inhaltlich sattelfest ist. Das politische Gespür vielleicht auch nicht so hat. Ich vergleiche es immer mit der von einer anderen Partei, Meindl Reisinger. Auch bei Diskussionen treten sie völlig unterschiedlich auf. Das ist das Problem. Ich glaube,
bei Meindl Reisinger hat man das Gefühl, entschuldige, ich unterbreche, genau. die freut sich an einem Diskurs. Und,
ja. Und genau, ja. Und auch schon was gesagt wurde, Interviewanfragen, also ich weiß nicht, wie viele Interviewanfragen wir schon gestellt haben, auch andere Kollegen. Wir bekommen keine Interview aus Angst vor dem Interview oder aus Angst, aufs Glatteis geführt zu werden oder vielleicht auf eine Frage falsch zu antworten. Nicht? Also das ist schon Ausdruck einer tiefen Verunsicherung und das führt dann dazu, dass eben da solche Führungsdebatten entstehen innerhalb der SPÖ. Und die inhaltliche Linie ist auch keine so eindeutige. Da fordert man einen Energiedeckel, kann man ja fordern, ist aber offenbar nicht ganz durchdacht. Denn wenn man den Wiener Bürgermeister fragt, der Chef auch über die Wien Energie ist, da gibt es keinen Energiedeckel. Also man muss sich das auch genauer überlegen, wie man das dann kommunikativ macht, ob das nicht widersprüchlich in sich ist oder auch die ganze Mietpreisgeschichte, über die wir noch reden werden. Nicht? Die Stadt Wien sagt, na, wir machen das nicht, wir warten da auf die Bundesebene. Also das passt vorne und hinten
nicht zusammen. Weil Stadt Wien großer Vermieter ist, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja. Also das passt alles vorne und hinten nicht zusammen. Nicht? Mhm. Also ich glaube, die Debatte wird eben nach der Kärntenwahl dann Fahrt aufnehmen und dann muss man sich so oder so entscheiden.
So viel zur SPÖ. Schauen wir zur FPÖ. Ja. Da hat Gottfried Waldhäusler, Landesrat aus Niederösterreich, ja hier auf Puls 24 in einer Sendung für jede Menge Aufregung gesorgt, mit einem Saga, wie Wien denn wäre, wenn viele Migranten nicht gekommen wären. Aber in der FPÖ gibt es auch aufgrund dieses Sagas jede Menge interne Diskussionen.
Gemeinsam gegen den Saga von Gottfried Waldhäusl ein Zeichen setzen. Das tun unter anderem die SPÖ, die Neos und die Grünen bei einer Demonstration in Wien. Der Auslöser: letzte Woche sagt der FPÖ-Asyllandesrat aus Niederösterreich zu einer Schülerin mit Migrationshintergrund auf Puls 24, wenn sie und ihre Klassenkollegen entsprechend der blauen Asylpolitik nicht da wären,
dann wäre Wien noch Wien.
Für die DemonstrantInnen eine unfassbare Entgleisung.
Es geht darum, dass natürlich alle Menschen, die in Wien leben, gleich viel wert sind und nicht irgendjemand aus Niederösterreich sagen kann, dass irgendjemand hier unnötig wäre.
Es ist uns wichtig, ein Zeichen zu setzen, nämlich gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Hetze.
Meiner Meinung nach müsste der sofort seinen Sessel räumen. Und wenn er das nicht macht, dann muss sich irgendjemand darum kümmern, dass das sofort passiert.
Dass Waldhäusl noch einmal Landesrat in Niederösterreich wird, will ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner letzten Donnerstag aber nicht ausschließen.
Was die Aussage betrifft, reicht, glaube ich, ein Wort, nämlich jenseitig. Und zur zweiten Frage, die Sie gestellt haben, ob ich ihn mir vorstellen kann, kann ich Ihnen keine Antwort geben, weil wir mitten in den Gesprächen sind.
Selbst aus den Landesparteien der FPÖ kommt teils scharfe Kritik an Waldhäusl. Etwa von der Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Swatzek am Samstag.
Ich glaube, dass die Antwort auf die Frage eine völlig falsche war und Waldhäusl irgendwo in seinem Denkmuster verunfallt oder vielleicht falsch abgebogen ist.
Parteichef Herbert Kickl hingegen stärkt Waldhäusl in der Kronenzeitung den Rücken. Er wisse nicht, was daran problematisch sei. Und Udo Landbauer, FPÖ-Chef in Niederösterreich, nennt die ganze Diskussion scheinheilig.
Und wir erkennen ein altes FPÖ-Muster. Da gibt es einen wahnsinnig, ich formuliere das erstmal, versuch's diplomatisch zu formulieren, zugespitzten Saga. Dann wird teilweise wieder zurückgerudert und das wird in Relation gesetzt. Und Martina Salomon hat im Kurier einen Leitartikel geschrieben. Alle diskutieren darüber und es bleibt ein bisschen hängen. Naja, ganz falsch ist es doch nicht. Ein bisschen recht hat er vielleicht doch mit seinem Saga.
Ja, das ist das Muster der FPÖ, immer sozusagen zu überziehen und darauf zu hoffen, dass sozusagen, wenn man immer leicht zurückgeht, eine Substanz behält. Man nennt das den Diskurs nach rechts verlagern, also sagen die Politologen dazu. Und das ist in dem Land eigentlich seit den 90er Jahren eigentlich zunehmend gelungen. Und gleichzeitig ist es nicht gelungen, den Diskurs wieder in die Mitte zu ziehen. Ich glaube, das ist das Problem, vor dem das Land jetzt steht.
Aber warum gelingt es den anderen Parteien nicht, den Diskurs wieder so ein bisschen in die Mitte zu bringen? Also wir haben jetzt gesehen, es gab zwar eine Demo, da ist keiner von der SPÖ aufgetreten, haben wir das Gefühl. Also viele wollen da auch nicht wirklich anstreifen aus der Politik.
Ja, aber wie wäre dann der mittige Kurs? Ja? Also das war ja ein Saga, das war ja nicht irgendeine Kampagne, sondern eine Saga in einer TV-Sendung. Ja? Also ich finde, eine Demonstration ist eh eine relativ intensive Reaktion darauf, auch wenn da jetzt ein paar hundert waren. Ja? Aber es ist total schwierig, darauf zu reagieren. Weil was sollen Sie es inhaltlich kommentieren? Das ist schon schwierig an und für sich. Und Landbauers Ausritte ebenso. Das passiert halt.
Aber dann genau das gleiche Muster. Ne? Also wenn wir über Landbau reden, was wir gleich machen werden, vielen Dank für das Stichwort. Ja? Landbauer hat ja die Hilfe, die finanzielle Hilfe, der Opfer nach dem Erdbeben in der Türkei massiv kritisiert und musste dann auch wieder zurückrudern. Wir machen eine kleine Pause und reden gleich weiter. Willkommen zurück zu unserer Innenpolitik-Runde, zweiter Teil. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Wir reden gerade über die FPÖ. Sie haben sicher den Waldhäusl-Saga mitbekommen, der für jede Menge Aufregung gesorgt hat. Diese Woche dann Udo Landbauer, der Niederösterreich-Chef der FPÖ, der die massiven finanziellen Unterstützungen kritisiert hat an die Erdbebenopfer in der Türkei. Dann auch zurückrudern musste Stefan Kaltenbrunner, Puls24 Chefredakteur bei uns. Ein bekanntes Muster, das anscheinend auch immer wieder funktioniert, weil dieser Waldhäusl-Saga, das Wien ja noch Wien wäre, wenn nicht so viele Migranten hier wären, hat ja auch für jede Menge Diskussionen außerhalb gesorgt. Und es gab schon immer wieder so ein bisschen die Geschichte, naja, war das zufälligerweise, dass eine Schulklasse in dieses Fernsehstudio gegangen ist und so weiter und so weiter.
Ja, ja.
Das gibt's.
Ja, das Muster ist bekannt. Man provoziert und wartet, was passiert. Und wenn die Dynamik so groß ist, dann rudert man zurück, wie es Landbauer gemacht hat. Man muss sich das ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Landbauer macht ein Posting, wo er schreibt, dass also vereinfacht gesagt, diese 3 Millionen Euro, die Österreich für die Erdbebenopfer in der Türkei spendet, dass das nicht geht, weil die eigenen Leute brauchen das Geld. Das muss man sich vorstellen. Da sterben bis zu 20.000 Menschen, da werden Kinder, ganze Familien.
Okay, wir haben den Saga jetzt auch, wir blenden ihn ein.
Saga da und ein Herr Landbauer sitzt in St. Pölten und provoziert und sagt, das Geld soll man nicht spenden, sondern man weiß nicht, wo das hingeht. Also das geht gar nicht.
Verbindet es auch mit dem Geld an die Ukraine.
Ja, verbindet das mit dem Geld in die Ukraine. Auch da, schauen die Frau Gewessler soll nicht spenden.
Er ist zurückgerudert dann und hat gesagt, das ist ganz anders gemeint.
Aber das muss sagen, man muss eine klare Grenze jetzt wirklich ziehen, weil was die FPÖ in den letzten Wochen sagt und tut und wenn man sich die Reden von Kickl anhört, bei den Wahlkampfveranstaltungen in St. Pölten und auch jetzt in Klagenfurt, wo er den Bundespräsidenten ausrichtet, ich wiederhole es jetzt, glaube ich, er hat gesagt, er will ihm den Schädel gerade rücken. Das ist einfach eine Diktion und das ist eine Rhetorik, die geht nicht. Also sie versuchen, das noch weiter nach rechts zu schieben. Und was mir halt fehlt, ist die klare Grenze von den anderen Parteien, die sagen, stopp, so geht das nicht. Also die klare Distanzierung, die passiert überhaupt nicht, meiner Ansicht nach. Also bei diesem Kickl-Saga Bundespräsident, da könnte sich durchaus ein Parlamentspräsident melden oder eine andere Autorität im Staat und sagen, so, das ist genug jetzt. Und wenn man sich Kickl anhört, das ist untergriffig, das ist sexistisch, das ist unfassbar eigentlich, was er auf diesen Wahlkampfveranstaltungen sagt. Und es gibt kein Korrektiv. Und das halte ich für ein großes Problem, dass man sich nicht distanziert und die FPÖ das Gefühl hat, wir können noch einen Schritt weitergehen und wir können noch einen Schritt weitergehen. Und das zweite Problem ist, wie du vorher sagst, also der Diskurs ist so weit nach rechts verschoben, vor allem durch Sebastian Kurz, muss man dazu sagen. Und die Demonstration gegen den Saga da von Waldhäusl, ich glaube, die paar hundert Leute, ja. Aber ich glaube nicht, dass es momentan möglich wäre, ein Lichter mehr, damals 1993 oder 94, wo 300.000 Leute am Heldenplatz gestanden sind, ob man das heute noch zusammenbringt, ob das so noch verankert ist in der Gesellschaft, dass man sagt, ja, da treten wir dagegen auf, bezweifle ich.
Letzteres glaube ich, ja. Ich erinnere mich gut an die Corona-Zeit, wie diese Corona-Demos waren auf der Ringstraße. Und dann, glaube ich, der Daniel Landau und andere diese berühmte Demo gemacht hat, wo dann die ganze Ringstraße mit Lichtern. Mhm. Also ich glaube, dass es, wenn die Courage bestünde und man nicht immer nur wie das Kaninchen auf die Schlange schauen würde, was denn der Herr Landbauer oder der Herr Waldhäusl oder der Herr Kickl wieder getrieben hat. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Zivilcourage, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und zwar auf einer, glaube ich, auf einer, nicht auf einer feindlichen Ebene, sondern auf einer inhaltlichen und couragierten und auch selbstbewussten Ebene. Aber so wie diese Schülerinnen, die da im Studio waren, wie großartig gefunden, die mit einem Selbstbewusstsein gesagt haben, also wenn sie recht hätten, wären wir nicht da. Und ich glaube, das ist auch in der FPÖ, wie der Fall Swarczyk bewiesen hat, dass es dort auch das Gefühl gibt, dass man mit Kindern nicht so umgehen kann. Also dass es eine Grenze gibt, dass man Kinder, das ist ja so eine berühmte Mediengrenze auch, dass man bei Kindern vorsichtig sein soll.
Es waren alle absolut überrascht von dieser Waldhäusl-Antwort, weil die Politiker gelernte Antwort wäre natürlich, sie sind die Ausnahmen, sie sind hier und sie haben sich hier perfekt integriert.
Aber Waldhäusl denkt so.
Es kommt raus, was drin ist. Genau. Auch der Bundespräsidentschaftswahlkampf hat bewiesen, dass es eigentlich eine große Gruppe im Land gibt, die nicht so denkt. Ich glaube, man darf nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen und sich von dem den Diskurs aufdrücken lassen.
Aber sehen wir jetzt von 20, die in Salzburg ja in die Wahl wird müssen und dann möglicherweise auch dazugewinnen wird, sehen wir da nicht auch eine Sache, die wir auch aus der FPÖ kennen, also dass dann langsam wieder so der Weg Richtung Mitte beschritten wird von jemandem wie Swarczyk, der sagt, okay, das ist ein bisschen so das freundliche Gesicht in der FPÖ?
Ja, also Richtungsstreit, glaube ich, ist die falsche. Ist der falsche Befund. Sie hat Wahlen zu verschlagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie sie wirklich denkt. Also vielleicht, wenn die Kameras abgedreht sind oder wenn sie kein Interview führt, wie sie vielleicht auf der Linie vom Herrn Waldhäusl würde ich. Und auch die anderen, die sich jetzt innerhalb der FPÖ vielleicht ein bisschen, also empört, würde ich jetzt nicht sagen. Aber das ist natürlich das Problem. Es ist eine bewusste Provokation, eine bewusste Grenzüberschreitung, wohlwissend, dass es dann einen Aufschrei gibt. Und die FPÖ stellt sich dann hin und sagt, naja, die Gutmenschen, die da in einer 100 Quadratmeter Wohnung irgendwo wohnen, die regen sich über Sachen auf, von denen sie keine Ahnung haben. Und die FPÖ profitiert sicher davon, nicht? Und ich weiß auch nicht, wenn man Umfang in Österreich machen würde zu diesen beiden Sagen, vielleicht ist es besser nicht, dass man hier Umfang macht. Ich weiß nicht, wie die ausgehen, nicht? Also die FPÖ ist sicher Nutznießer von dieser Aufregung, also von diesem ungostiösen Sagen, ist Nutznießer, würde ich nicht sagen, des ungostiösen Sagers, aber von der Aufregung über diese ungostiöse Saga. Und das ist natürlich eine bedenkliche Geschichte.
Haben Sie eine Erklärung, warum sich keiner oder warum sich so viele der Diskussion verweigern? Also, wie wir geredet haben, dass man das auch mal beginnt, inhaltlich zu diskutieren. Weil ich habe das Gefühl, und auch wie in den Medien, nicht? Also, es wird berichtet. Große Aufregung, man versucht das natürlich zu hinterfragen. Aber am Schluss ist die Frage, wie sehr nützt das auch der FPÖ, dass wir natürlich auch darüber berichten und darüber diskutieren hier?
Wien bleibt nicht Wien. Also, wenn wir keine Zuwanderung hätten, da wäre der Herr Wilimski nie hierher gekommen, da wäre die Frau Berlakovic nie hergekommen, der Herr Westenthaler nie hierher gekommen, der eigentlich einen anderen Namen hat. Auch der Herr Strache, seine Eltern sind in Reichenberg, okay, Sudetendeutsch auf die Welt gekommen, also wären auch nicht hergekommen. Also, man kann das natürlich schon durchdeklinieren. Wien wäre nicht Wien, wenn es keine Zuwanderung gegeben hätte, um 1900 herum Freud und wie die alle heißen. Also machen wir keinen historischen Diskurs, nicht? Also Wien ist Wien, weil es eben die Zuwanderung gibt, nicht? Und natürlich auch bei dem Landbauer-Saga.
Ich möchte nur das Argument, dagegen kennen Sie auch, der FPÖ sagt, na gut, das waren ja damals die Kronländer, die waren kulturell viel näher dran an Österreich.
Kulturell viel näher dran, aber wenn man sich die Diskussionen im Reichsrat damals anhört, die diversen Diskussionen, es waren heftige. Also die Polen waren keine Freunde, mehr oder weniger, selbst obwohl sie Katholiken waren. Also da hat es auch ordentliche Animositäten gegeben. Und der Waldhäusl, der Landbauer-Sage ist natürlich auch ungustiös. Also man stelle sich nur vor, es hätte keinen Marshallplan gegeben für Österreich und für andere Länder. Ja.
Vor allem für Europa.
Für Europa, ja. Österreich wäre schon irgendwie weitergekommen, aber das war schon eine ordentliche Unterstützung. Also wenn andere Länder gesagt hätten, na, wir lassen das Österreich da hier vor die Hunde gehen. Also das ist wirklich, also das verstehe ich auch nicht, warum man das nicht ein bisschen auch inhaltlich diskutiert, ohne der FPÖ dabei auf den Leim zu gehen.
Aber da ist doch jetzt ein Vakuum frei. Und wenn ich jetzt wieder am Beginn unserer Diskussion an die SPÖ denke, Das müsste doch jemand bespielen können, gerade aus der SPÖ.
Genau, und mir geht ja ab, ja, diese klaren roten Linien, die gezogen werden von den anderen Parteien, wo man wirklich den Wählern, weil es heißt immer, man soll nicht darüber berichten oder man soll sich nicht auseinandersetzen, aber ich glaube, man muss den Wählern der FPÖ oder den Anhängern der FPÖ einfach ein Angebot machen. Ich glaube, es gibt viele, die mit dem nicht mit können, aber das Angebot gibt es einfach nicht. Also es gibt keiner, der sagt, das ist die rote Linie, wir nehmen uns den Sorgen und Problemen an, aber wie gesagt, wie ich vorher eingangs gesagt habe, das, was die FPÖ momentan macht, also angefangen jetzt von Niederösterreich-Wahlball bis zu Kärnten und was sie sagen, was sie posten, das ist eigentlich einzigartig. Also das hat es nicht gegeben vor ein paar Jahren. Und ich höre keinen Aufschrei von der Opposition oder von anderen Parteien oder von der Zivilgesellschaft. Und das halte ich für hochproblematisch. Und ich glaube, wir Medien müssen einfach darauf hinweisen und wir müssen das natürlich benennen, weil du kannst eine Wählergruppe von 25-30% nicht aufblenden in der Berichterstattung, aber du musst dich damit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, solange keine roten Linien eingezogen werden und klar benannt wird, was die FPÖ momentan tut, dann werden die weitermachen und es wird die nächste Wahlkampfrede geben und da wird man noch ein Stück weitergehen in der Argumentation, in der Rhetorik, in der Brachialrhetorik.
In welcher Verantwortung wäre da die Regierung? Also natürlich auch schwierig, weil man das Gefühl hat, die ÖVP versucht in dieser Migrationsdebatte irgendwie am Ball zu bleiben, auch mit dem Erfahrungswert, dass es nie funktioniert hat.
Sie hat auch, die ÖVP hat sich auch präsentiert, und zwar seit Monaten, als fast schon unlösbares Problem. Also natürlich kann sie die Migrationsdebatte bei 100.000 Asylanträgen nicht einfach ignorieren, das wäre ja absurd. Aber
wenn man das Rückgrat der ÖVP denkt, diese ganz, ganz vielen Bürgermeister in Gemeinden, die das dann auch spüren.
Auch spüren natürlich, nein, aber ich meine, man muss es nicht so, also man kann natürlich auch sagen, ich meine, die ÖVP hat, oder frühere Minister, ihre Innenminister haben ja schon plakatiert, schon vor Jahren irgendwie, in Afghanistan, hier gibt es kein Asyl, kommen sie nicht. Also man wollte ja sozusagen, dass die Leute wenigstens nicht herkommen, wenn schon von zu Hause weggehen. Und das hat man ja quasi geschafft, weil, ich weiß nicht, ich glaube, 70%, 80%, die hier einen Asylantrag stellen, ziehen weiter. Also ist das eigentlich schon fast eine erfolgreiche Kampagne. Aber wenn man das immer so thematisiert, als wäre das unlösbar, dann ist das irgendwie als Kanzlerpartei irgendwie eine Verfehlung. Ja? Und als Innenministerpartei, muss man dazu auch sagen. Ja? Und das spielt natürlich der FPÖ hinein. Ja?
Wir kommen zum nächsten Punkt, der scheinbar unlösbar ist. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung. Es geht nämlich um die Deckelung der Mietpreise. In manchen europäischen Ländern funktioniert das schon ganz gut. Bei uns wird nach wie vor verhandelt. Der nächste große Sprung steht im April an. Möglicherweise kommt der aber nicht, weil die Regierung doch noch eine Lösung zustande bringt.
Herr H. und Frau M. sind MieterInnen in einem Wiener Altbau. Beide haben in den letzten Monaten saftige Mieterhöhungen erhalten. Zusammen mit den steigenden Energiepreisen bleibt am Monatsende fast nichts mehr im Börserl.
Man muss sich jetzt wirklich was überlegen. Weil wenn nächstes Jahr wieder die Erhöhung, wieder 90 Euro, sind es in 2 Jahren fast 300 Euro. Aber das ist doch nicht zu schaffen für einen normalen Verdienst.
Permanent gibt es diese Anpassungen an die Indizes, an den steigenden Index. Ja. Aber beim Einkommen muss man das immer extra verhandeln oder solche Geschichten. Oder gibt gar nichts. Das geht nicht. Und dann kommen die Zwergoligarchen, die österreichischen, gehen zum Finanzminister und kriegen mit einem Schlag 500.000 Euro reduziert.
Die Arbeiterkammer und die Mietervereinigung fordern deshalb erneut einen Deckel auf Mieten. Mehrere Länder haben einen solchen bereits umgesetzt. In Schottland etwa gibt es seit September praktisch keine Mieterhöhung mehr. Spanien hat einen Preisdeckel bei 2% eingezogen, Frankreich bei 3,5%. In Österreich würden heuer die Richtwertmieten ohne Deckel um 8,6% und die Kategoriemieten um 17,5% steigen.
Wir fordern, dass die Miete maximal um 2% pro Jahr erhöht werden darf.
Für die Arbeiterkammer ist die Inflationsanpassung ungeeignet für die Bestimmung von Mieten, denn es seien die gestiegenen Energiepreise, die die Teuerung verursachen.
Die volle Inflation auf die Mieten zu hauen, heißt Übergewinne bei den Vermietern zu machen.
Beim österreichischen Haus- und Grundbesitzerbund sieht man das naturgemäß anders.
Wenn ich das jetzt nicht einmal erhalte, glaube ich, gibt es ganz erhebliche Probleme in der Erhaltung der Häuser, in Investitionen in die Häuser. Schon jetzt tun sich viele Vermieter sehr schwer, hier wirklich investieren zu können.
Die Politik scheint bereits an einem Mietpreisdeckel zu arbeiten. Die grüne Bautensprecherin Nina Tomaselli spricht von einer parlamentarischen Abstimmung. Laut ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner sollen Gespräche dazu laufen. Die MieterInnen im Altbau hoffen auf eine rasche Lösung, denn ein Mietpreisdeckel würde sie finanziell sehr unterstützen.
Michael Jungwirth in dieser Woche bei uns. Wie wichtig ist für die Regierung in der momentanen Situation, dass da noch eine Lösung gelingt? Weil hohe Mieten sind natürlich ein Traumthema, wenn man so sagen kann, politisch für die Opposition.
Für die SPÖ,
also die ja, das ist dann, ich will jetzt nicht nur über die SPÖ reden, aber über das reden wir das auch, dass natürlich soziales Wohnen ein SPÖ-Thema wäre.
Die müsste jetzt bei 35% sein.
Ja.
Also natürlich, das ist natürlich ein Thema. Nächster Aspekt in der ganzen Teuerungsfrage und was ich so höre oder was wir alle so hören, ist, dass sich die Regierung also dieses Themas zumindest annimmt, also was diese die Altbaumieten anbelangt. Das sind, glaube ich, jetzt ungefähr so 330.000 Wohnungen, vor allem in Wien. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur ein erster Schritt. Jetzt schaut man sich auch die anderen Bereiche an, ob man da hier was machen kann. Es ist eh so, wie vorhin gesagt wurde, ich meine, die Teuerung macht allen Leuten zu schaffen und es geht natürlich jetzt nicht nur um die untersten Einkommensschichten, denen man wirklich unter die Arme greifen muss, sondern es ist auch natürlich die Angst, sind natürlich auch die Abstiegsängste beim Mittelstand, dass man sich irgendwas geleistet hat, in dem Fall eine Mietwohnung vielleicht, also es sei denn, man ist Wohnungseigentümer, eine Mietwohnung, hat man sich ein bisschen was geleistet und dass man jetzt mal nicht über die Runden kommt, dass man sich den nächsten Sommerurlaub nicht mehr leisten kann. Also das ist schon eine gefährliche Sache für die Regierung und das wird in einem Jahr spätestens oder eineinhalb Jahren Wahlen geben. Also die Regierung ist da sicher gefordert zumindest versuchen sie sich dieser Sache jetzt anzunehmen. Ja? Aber das ist ein hochexplosives Thema.
Ich meine, was mit dem gleichen Erfolg ist wie die Änderung oder Reformierung des MRG, des Mietrechtsgesetzes, dann wird es nicht mehr stattfinden. Das, glaube ich, haben wir seit 10 oder 15 Jahren. Aber hat die Regierung überhaupt noch Zeit da lang herum? Also die nächste Erhöhung wären ja, glaube ich, so 8-9% ja. Im April. Also vorher muss was passieren.
Also wenn, dann muss es in den nächsten Wochen passieren. Also ich glaube, dass es jetzt Verhandlungen hinter verschlossenen Türen gibt. Wie weit es sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Sie haben das Problem zumindest erkannt, weil sonst haben Sie wahrscheinlich relativ viele Leute auf der Straße.
Jetzt gibt es ja einzelne Bundesländer, die schon reagiert haben. Wir sind wieder bei der SPÖ, wir sind bei Doskozil zum Beispiel.
Der Doskozil ist schon eingefroren, ja, genau. Zumindest in seinem Bereich. Also genau. Es gab 7.000 Wohnungen, es ist nicht die Welt, aber
Barbara in Dreiskirchen, was das Bürgermeister machen konnte, hat schon gesagt, ja, also die Miete hören nicht weiter. So, und jetzt ist natürlich, und wir sind wieder bei der SPÖ, Wien, ganz großer Vermieter auch, logischerweise, denen wird das, und der SPÖ Wien ist das natürlich nicht so recht, wenn die Mieten nicht angehoben werden können. Also da hören wir ganz abenteuerliche Begründungen, weil die Häuser müssen ja auch saniert werden. Da wissen wir aber, es gilt ja eine Rücklage zu bilden, das hat also wenig mit den Mieten zu tun. Wird die SPÖ als Vermieter über diesen Schatten springen können?
Das, was ich von der Stadt Wien höre, ist, man wartet auf den Bund. Nicht? Also das ist, glaube ich, für die Menschen nicht wirklich ein starkes Argument, sondern dann man sagt, okay, vielleicht kann man in Vorleistung treten, nicht? Und sagen, also wenn der Bund nicht, also aller Dosko zählt, natürlich ökonomisch ist das natürlich ein Thema, aber ich glaube, dass man jetzt diese konkreten Antworten nicht mit bürokratischen Verweisen, wir warten auf den Bund, lösen kann. Ich glaube, da kann die SPÖ Wien ein Problem bekommen, genauso wie bei der Wien Energie, wo ich höre, das ist auch im Vollzug der diversen Deckel jetzt Probleme gibt. Also ich glaube, the proof of the pudding is the eating und wenn die Glaubwürdigkeit auch noch auf der praktischen Seite jetzt untergraben wird, dann kommen hier zwei Dinge zusammen, die nicht nach oben führen.
Also man könnte der Sendung einen Untertitel geben, irgendwie hat alles mit der SPÖ zu tun. Das ist hat
Ende des aber, Tages.
Aber Ende des Tages, ja. Sagen, ja. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, ja, wenn also die SPÖ jetzt auch noch die Zuordnung soziales Wohnen, das ist ja auch also gerade in Wien, ja, so eine absolute Kernkompetenz ist, wenn die jetzt auch noch in Gefahr gerät. Also so finanziell schmerzhaft das für die Stadt wäre und für die Regierung. Ja.
Also Michael Junge hat es ja richtig gesagt, also man kann jetzt auf der einen Seite die Senkung der Mieten verlangen und die größte Stadt in Österreich, also die Stadt Wien, zieht da nicht mit, die unter sozialdemokratischer Führung ist. Das ist einfach wenig glaubhaft und es war ja gestern eine Pressekonferenz zu einem anderen Thema, kommen auch Corona, wo auch Michael Ludwig gefragt worden ist, ob er den Weg Doskozils auch in Wien fort übernehmen wird, also die Mieten, das war da eine sehr grimmige Antwort. Ist natürlich nicht so einfach, darf jetzt eine Millionenstadt nicht mit dem Burgenland vergleichen, mit 7.000 Wohnungen und anderes, das sind andere Parameter und es sind auch andere ökonomische Hintergründe, aber die Glaubwürdigkeit der SPÖ ist natürlich massiv gestört. Also ich stelle mir nur vor, wenn René Wagner in einer Diskussion zum Wahlkampf geht oder egal welcher Kandidat jetzt und die Frage zu den Mieten kommt und sagt, nein, wir wollen die natürlich senken, und dann muss man nur sagen, okay, ja, was ist im Winter, ist nichts passiert. Also die Glaubwürdigkeit ist natürlich, hat ihre Grenzen in dem Punkt und Wien wird sich da schwer tun, aber das, was passieren muss die nächsten Wochen, ich glaube, viele Leute, und das trifft jetzt wirklich auch den Mittelstand, wer jetzt 1.000 Euro Miete zahlt hat und innerhalb von einem Jahr, glaube ich, jetzt 1.200 dann zahlt, plus die Strom- und Gaskosten noch dazu, für eine durchschnittliche Wohnung auf 1.500 Euro kommt, dann wird es wirklich schon kritisch. Also da glaube ich, muss sich die Regierung was einfallen lassen. Und ich glaube, für die ÖVP ist es natürlich schwer, da in die Mieten einzugreifen, weil das ist eine Domäne, das sie nie wollten. Also das ist immer abgelehnt worden und jetzt müssen sie über den Schatten springen. Passieren muss relativ rasch.
Das ist meine Frage an Sie. Wie schaut es aus für die ÖVP? Also in Mieten einzugreifen ist ja schon beim Heiligen Gral, plus dass man weiß, also ganz, ganz große Vermieter sind zum Beispiel Versicherungen und so weiter und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass es da auch ziemlich einen Druck auf die ÖVP gibt, das nicht zu tun.
Ja, aber die ÖVP ist ja selbst auch etwas heterogen. Also ich glaube, der ÖAB hat jetzt nicht so wahrscheinlich Probleme wie vielleicht der Wirtschaftsbund. Ich meine, die ÖVP wird das sicherlich ein bisschen weiter öffnen, ja? Weil ich meine, es geht nicht nur um Miete, sondern es geht generell ums Wohnen. Und es ist natürlich auch, also die Häuselbauer, die Kredite laufen haben, wird vielleicht auch in Zukunft, und zwar, oder jetzt schon, schwierig. Ja? Es wird jetzt schon schwierig mit den steigenden Zinsen. Und Hauserwerb spielt natürlich auch eine Rolle. Es hat ja schon, ich glaube, letztes Jahr der Finanzminister im Übrigen, der auf Steuereinnahmen verzichten will, die Grunderwerbsteuer für den ersten Hausbau, da so was die Grünen übrigens nicht wollten, aber das ist natürlich jetzt Abtauschgeschichte. Aber es zeigt sich auch an der ganzen Geschichte ein bisschen, das haben Sie eh schon gerade gesagt, das MRG ist so schwierig, das Mietrechtsgesetz, das sind so für verschiedene, gibt es Genossenschaftsbau, die Gemeindebauten und so weiter.
Dann gibt es diese Lagezuschläge und so.
Die völlig unterschiedlich sind, teilweise in einem und demselben Haus, je nachdem, wann die Wohnungen gebaut sind, Teilanwendung, Nicht-Teilanwendung. Und da zeigt sich, man weiß seit Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich, dass man das reformieren muss. Es ist bis jetzt alle Reformvorhaben gescheitert. Und jetzt in so einer Situation kann man eigentlich immer nur ganz kleinen Gruppen helfen, ja, indem man zum Beispiel jetzt den Richtwert irgendwie einmal aussetzt oder so etwas. Profitiert fast nur Wien, aber sonst relativ wenig. Und da zeigt sich wieder einmal, dass eben Reformvorhaben, die ewig verschleppt werden, das Land irgendwie auch weniger resilienter machen in so einer Krisensituation.
Aber es zeigt ja auch, wenn es jetzt irgendeine Lösung geben wird, die sich abzeichnet, ja, dass die große, auch im Regierungsübereinkommen ausgemachte Reform des MRG ja dann hundertprozentig nicht stattfinden wird. Da wird's
das,
also,
nein, das glaube ich auch nicht. Also das ist einfach mittlerweile zu kompliziert. Man müsste es wahrscheinlich ziemlich neu schreiben.
Das wird so schnell sicher nicht passieren. Also schauen wir mal, was bis April auf den Weg gebracht wird. 5 Minuten haben wir noch, widmen wir uns nochmal einem Thema und bleiben wir nochmal in Wien. Die Corona-Maßnahmen, also unter anderem auch das Maskentragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist ab März nicht mehr notwendig.
Die FFP2-Maske hat bald auch in Wien fast überall ausgedient. Ab März fällt die Tragepflicht in Öffis und Apotheken. Für den Bürgermeister vertretbar, denn die aktuelle Corona-Welle ist aus seiner Sicht
also sicher fordernd, aber nicht so, dass wir befürchten müssen, dass die Kapazitäten der Spitäler und Krankenhäuser überschritten werden.
Bei den ÖffinutzerInnen kommt die Entscheidung größtenteils gut an.
Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall, weil ich habe Asthma und mit der Maske ist es ein bisschen kompliziert.
Naja, ich bin geteilter Meinung. Ich finde, dass die Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich sehr, sehr gut sind, weil man schützt sich auch selber und die anderen. Also ich werde die Maske trotzdem weiter tragen.
Finde ich gut. Ich finde, sie ist sehr veraltet schon mittlerweile.
Mit Ende Februar läuft dann auch die PCR-Testpflicht für BesucherInnen in Wiener Spitälern und Pflegeheimen aus. Genauso wie die Grenze von maximal 3 BesucherInnen pro Tag. Die Lockerungen sind für Virologen Lukas Weseslindner akzeptabel. Man müsse die Viruszirkulation aber weiterhin beobachten. Und zwar von allen Atemwegserkrankungen gemeinsam.
Wir hatten die letzten Wochen eine sehr angespannte Situation, nicht durch SARS-CoV-2 alleine, sondern dadurch, dass wir eine sehr starke Influenza-Welle beobachtet haben in ganz Österreich, zusammen mit einer starken Welle von dem respiratorischen Syncytialvirus. Das ist ein respiratorisches Virus, das vor allem bei Kindern schwere Verläufe verursacht. Und da war die Situation durchaus ernst.
Vor allem vulnerablen Gruppen rät der Virologe weiterhin, die FFP2-Maske zu tragen. Und all denjenigen, die sich vor einer Long-Covid-Erkrankung schützen wollen.
Simon Rosner von der Wiener Zeitung heute bei uns. Freue mich ganz besonders, dass Sie heute zum ersten Mal mit dabei sind. Ist das die normative Kraft des Faktischen? War das einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten? Obwohl der Bürgermeister immer wieder darauf hingewiesen hat, Wien von der Struktur her eher ältere Bevölkerung, da muss man ganz besonders vorsichtig sein.
Ja, natürlich. Ich meine, ich glaube, Wien ist einer der wenigen Städte und weltweit wahrscheinlich, wo es noch eine Maskenpflicht gibt. Aber man sieht auch schon die Problematik dabei, weil es geht natürlich um die Pflicht, die jetzt fällt. Und ich habe meine Bedenken, dass das wieder dann so fast schon in Richtung, jetzt dürfen wir die Maske nicht mehr tragen geht, wie das bisher ist, weil es natürlich weiterhin sinnvoll ist, wenn gerade wieder das Virus, gerade so wie jetzt, wieder raufgeht, die Zahlen, ja, dass man dann doch, wenn es eng wird und viele Leute da sind, die Maske trägt. Und wir sind irgendwie nie so wirklich von diesen behördlichen Verordnungen in ein sinnvolles, auf Empfehlungen basierendes Regime hineingekommen, wo andere Länder schon länger sind. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig emotionales Thema. Das scheint ohne Emotionen einfach nicht zu diskutieren zu sein. Das ist, glaube ich, die Erfahrung, die man machen muss, oder?
Ja, kaum. Wobei ich dazu sagen, man muss ja sagen, die Stadt Wien ist durch die Pandemie relativ gut durchgekommen. Also ich glaube, man kann ja viel vorwerfen, aber ich glaube, eine Millionenstadt tickt ein bisschen anders als das Land und auch die Teststrategie, das haben sie alles ganz gut gemacht.
Bloß die Pufferfunktion als letzte Reserve mit den Krankenhäusern.
Genau. In den letzten Monaten ist mir ein bisschen vorgekommen, dass man partout anders sein wollte als der Gesundheitsminister und dass man wirklich drauf bleiben wollte auf diesem Thema. Meiner Ansicht nach weiß ich nicht, ob die Stadt Wien was anderes weiß als andere Städte weltweit, wo das schon längst abgeschafft worden ist. Und ich bin da deiner Meinung, man hat nie die Leute in der Pandemie auf eine Selbstverantwortung hinerzogen, muss man das, darum kann es schon sein, dass viele jetzt glauben, das ist verboten, dass man die Maske trägt, ob es vielleicht sinnvoll ist. Aber ich glaube, es ist längst Zeit gewesen, dass man das tut. Interessanterweise haben es gestern noch kontrolliert nach der Ankündigung vom Bürgermeister, was ich sehr bemerkenswert gefunden habe, dass man jetzt noch Leute straft, die ohne Maske unterwegs sind. Das hätte man vielleicht bleiben lassen sollen. Aber dass das längst notwendig war, ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig.
Das trägt halt auch nicht dazu, dass eine Diskussion dann ohne Emotionen stattfinden kann. Ganz schlussendlich gefragt und bitte in 30 Sekunden beantwortet. Corona haben wir oft hier in der Sendung diskutiert. Ja. Welchen Einfluss, glauben Sie, wird Corona auf die nächsten großen Wahlen in Kärnten haben? Also das Umgehen mit Corona logischerweise.
Also wenn es ähnlich ist wie in Niederösterreich, wo das Corona ein Schläferthema war, wo wirklich die Impfpflicht und der Lockdown für Ungeimpfte die Leute, die Faust im Hosensack hat ballen lassen, die haben sie dann wieder rausgefasst und am Stimmzettel dann mit einem Kreuz bei der FPÖ umgesetzt. Also ich glaube, es ist eine Aufarbeitung dieser Corona-Zeit bräuchte, eine wirkliche politisch saubere Aufarbeitung, so wie den Hypo-Skandal. Wenn man die Irmgard Gries oder irgendjemand Gleichwertigen, der das unabhängig mit einer Glaubwürdigkeit macht, was haben wir falsch gemacht, was haben wir richtig gemacht, was können wir daraus lernen? Ich glaube, das wäre ein erwachsener Umgang mit dem ganzen Corona-Thema und nicht Maske rauf oder Maske runter. Ich glaube, wir sollten bei dem Thema alle ein bisschen erwachsener werden.
Wir haben das versucht, von der kleinen Zeitung, wir haben letztes Wochenende eine Corona-Strecke gemacht, also 12 Seiten, Stärken, Schwächen, Fehler. Und das ist auf hohe Resonanz gestoßen. Auch was wir als Zeitung vielleicht falsch gemacht haben. Also ich glaube, auch die Zeitungen müssen sich das einmal vielleicht überlegen. Aber ich gebe da vollkommen recht, dass man sich das einmal wirklich genau anschaut. Parteipolitisiert, verparteipolitisiert die ganze Geschichte, sondern wir haben das alles mitbekommen mit diesem ganzen Kompetenzdschungel und dergleichen. Also dass man sich das wirklich in Ruhe anschaut, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und was man daraus lernen kann und was man vielleicht auch ändern muss.
Mit diesem frommen Wunsch darf ich mich bei Ihnen verabschieden und bedanken. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Wir sehen uns heute in einer Woche wieder. Schönen Abend. Dankeschön.